Nachdem der Herr mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Mit diesem Vers aus Markus 16, Vers 19, möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen zum heutigen Gottesdienst. Der Sonntag nach Himmelfahrt, oder wie die Schweizer sagen, Auffahrt. Genau. Und heute soll es auch darum gehen, um dieses Thema Himmelfahrt. Jesus lebt, Jesus Christus lebt, er sitzt zur Rechten von Gott und kommt wieder auf den Wolken des Himmels. Und bevor ich starte, will ich noch beten. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir 40 Tage nach Ostern, nachdem du nicht tot geblieben bist, sondern lebendig wurdest, von den Toten auferstanden bist, dass wir da auch daran denken dürfen, dass du nicht mehr Mensch bliebst, sondern wieder zu deinem Vater zurückgegangen bist und nun dort zur Rechten deines Vaters sitzt und für uns einstehst, die wir noch hier auf der Erde sind, und für uns Wohnung bereitest, bis wir einmal bei dir sein dürfen, bei dir, deinem Vater, und ja, in der Herrlichkeit sein dürfen. Herr, du siehst das Thema heute, du siehst das Ende, das zum Anfang wurde, und ich danke dir dafür. Sprich du durch dein Wort heute Morgen. Amen. Ich habe euch zu Beginn dieser Predigt Bilder mitgebracht. Erstmal ein Bild, folgende Persönlichkeit. Wer kennt diesen Mann? Sind jetzt vielleicht die Schweizer eher noch gefragt, die wissen es erstmal. Es passt nicht ganz so zum Wetter momentan, es ist eher eine Wintersportart. Skifahrer, genau, ja. Didier Küsch, genau, das ist ein Schweizer Skirennfahrer. Ich habe aber noch einen Deutschen mitgebracht, den kennt ihr vielleicht besser. Genau, Felix Neureuther, ja, perfekt. Gut, ich sehe, ich kann euch da nichts vormachen, ihr kennt die Leute. Genau, die beiden haben gemeinsam Ski Alpin, also Skirennfahrer oder wie die Deutschen sagen, Skirennläufer. Und es ist jetzt, wie gesagt, nicht gerade aktuell, vor allem im Winter gehen die haarsträubende Pisten herunter durch Tore. Und es geht darum, welcher ist am Schluss der Schnellste und gewinnt. Es gibt da verschiedene Disziplinen, zum Beispiel der Felix Neureuther, der macht jetzt nur Slalom und Riesenslalom. Da sind die Tore ein bisschen enger beieinander und man muss ein bisschen mehr Schwünge machen. Und der Didier Küsch, der ist jetzt nicht mehr aktuell am Skirennfahren, aber das war einer der besten Abfahrer, sagt man so. Abfahrt ist die Königsdisziplin im Ski Alpin. Es geht ziemlich gerade und oft auch ziemlich weite Flüge. Das sind die Abfahrer. Es gibt sehr schnelle Abfahrten in der Schweiz Lauberhorn oder in Österreich Hahnenkamm, wo die Skirennfahrer durchschnittlich 130 teilweise drauf haben und Spitzengeschwindigkeiten von 150 bis 160. Also da geht's ab auf diesen Abfahrten. Ich weiß nicht mehr, wann es war und mit wem, aber ich hatte mal ein Gespräch über Skirennfahrer und dann hat mir mein Gegenüber, war auch gläubig, Christ, gefragt, du Jonas, sag mir mal, weißt du eigentlich, wer der beste Skirennfahrer aller Zeiten war? Ich habe studiert, keine Ahnung, kam mir nicht in den Sinn, Didier Küsch konnte es nicht sein. Und dann sagt er trocken, Jesus Christus. Der gewann sogar die Himmelfahrt. Und genau darum soll es heute gehen. Um diesen größten aller Siege durch Jesus Christus soll es heute Morgen gehen, der seinen Abschluss gefunden hat in der Himmelfahrt. Die Himmelfahrt von Jesus Christus war quasi der überragende Sieg. Das hat zum Abschluss noch gezeigt, dass er wirklich nicht nur ein Mensch war, sondern gleichzeitig Gott. Und die Himmelfahrt, die war zwar das Ende von Jesus, seinem irdischen Leben und Dasein, aber es war gleichzeitig auch ein Anfang. Und so ist das heutige Thema, wie wir schon gehört haben, das Ende wird zum Anfang. Mit der Himmelfahrt ging eben, wie gesagt, das Leben von Jesus als Mensch auf dieser Erde zu Ende. Am Schluss in göttlicher Gestalt, weil er gleichzeitig an Orten wechseln konnte und an mehreren Orten, ja, hin und her konnte. Und gleichzeitig war es der Beginn vom Wirken vom Heiligen Geist hier auf der Erde. Der Heilige Geist kam auf die Jünger, auf die Schüler von Jesus und es begann etwas, was auf der Welt noch nie da gewesen war, eine unheimliche Bewegung, die in Jerusalem mit der dortigen Gemeinde den Anfang hatte und sich bis heute über die ganze Welt ausgebreitet hat. Das gab es in der Geschichte nicht vorher und nachher auch nicht mehr. Der Anfang der weltweiten Gemeinde von Jesus Christus, gebaut durch Gläubige auf der ganzen Welt, durch unsere Geschwister überall, durch den Heiligen Geist. Das Ende wurde quasi zum Anfang. Und wir möchten jetzt einsteigen in den Bibeltext, beziehungsweise die Bibeltexte von dem Arzt Lukas. Er lebte zur Zeit von Jesus und danach auch mit dem Apostel Paulus. Er war ein enger Freund und Begleiter von Paulus. Und Lukas schrieb, wie den meisten bekannt, das bekannte Lukas-Evangelium. Aber er schrieb auch die Apostelgeschichte. Und diese beiden Berichte über das Wirken von Jesus und die Entstehung von den ersten Gemeinden, die schließen wie ein Stück weit lückenlos aneinander an. Und das Ende vom Lukas-Evangelium ist gleichzeitig sogleich der Anfang von der Apostelgeschichte. Und darum habe ich auch hier das Ende und den Anfang gewählt. Und wir lesen beide. Wir lesen Lukas 24, Verse 50 bis 53 und noch Apostelgeschichte 1, 1 bis 5. Ihr dürft sehr gerne hier vorne mitlesen. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder. Und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Dann Apostelgeschichte. Da schreibt Lukas: In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher gab er den Aposteln, die er sich ausgewählte hatte, noch einige klare Anweisungen. Der Heilige Geist hat ihn dazu geführt. Diesen Männern hat er sich nach seinem Leiden als der Lebendige vorgestellt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes der Täufer ist gemeint, hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Soweit die Verse, worum es heute Morgen gehen soll. Ich werde zuerst ein Stück weit den Hintergrund noch erläutern und dann drei Punkte herausheben, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat und die mir wichtig wurden in diesem Bibeltext und wo ich hoffe, dass der Herr auch zu euch redet dadurch. Die ersten Verse in der Apostelgeschichte, da ist von diesem Theophilus die Rede. Und der Lukas schreibt diesem Theophilus und er sagt, in meinem ersten Bericht oder in meinem ersten Buch. Das heißt, er hat schon, wie gesagt, einen Bericht geschrieben gehabt. Der erste Bericht war das Lukas-Evangelium, wo das Wirken von Jesus, was er getan hat, was er gelehrt hat, zusammengefasst war bis zur Himmelfahrt. Und jetzt kommt dieser zweite Bericht, wo der Lukas schreibt, dem Theophilus, und das ist die Apostelgeschichte, wo es darum geht, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat, von Jerusalem, Judäa, Samaria, über die ganze Welt. Es ist beschrieben bis zur damaligen Welthauptstadt Rom, bis dahin, und das war damals fast die Welt, genau. Theophilus ist nicht so genau bekannt, aber er war wohl ein hochgestellter Römer. Und Lukas schrieb ihm gezielt, weil er hoffte, dass durch das seine Beziehungen, die der Theophilus hatte, dass sich die gute Botschaft von Jesus noch mehr verbreiten konnte. Und das auch, weil er ziemlich guten Draht hatte zum Kaiser, wie vermutet wird, dass das auf Verständnis stoßen würde, das Christentum, die Gläubigen, was geschehen ist. Und gemäß Lukas 1, wo man auch lesen kann, eben von dem Theophilus, hat er ihm viele Dinge gesagt, was eben Jesus und seine Jünger getan haben. Weil der Theophilus hatte schon davon erfahren, aber nur vom Hören sagen. Und Lukas schreibt ihm, um das wie zusammenzufassen und zu bestätigen, hey, alles, was du gehört hast, das ist wirklich so. Es ist wirklich so geschehen. Es ist eine historische Tatsache. Theophilus soll quasi aus einer zuverlässigen Quelle Informationen haben, um sich von der Wahrheit überzeugen zu können. Leider wissen wir nicht, ob er bereits Christ war oder nicht. Einige vermuten das, andere weniger. Sicherlich hatte Theophilus aber mitbekommen, dass Jesus Christus verurteilt wurde zum Tod am Kreuz und wieder auferstanden ist, oder respektive, dass die Leiche verschwunden war. Und das konnte man sich damals nicht erklären, auch die Römer nicht. Und Lukas schreibt ihm da, dass das nicht das Ende ist. Das ist erst der Anfang. Jesus zeigt sich den Aposteln und seinen Jüngern als der Lebende. Das lesen wir im Vers 3 in Apostelgeschichte 1,3. Er zeigt sich als der Lebendige nach seinem Tod. Und darauf geht der Lukas ein gegenüber Theophilus. Er sagt, Jesus liefert selber Beweise, selber Kennzeichen. Das waren seine Wunden, die Jünger spüren konnten. Er hat aber auch mit ihnen gegessen, mit ihnen geredet. Das hat gezeigt, dass er noch ein Lebendiger ist und nicht ein Geist, der irgendwie rumschwebt, sondern er war Mensch in göttlicher Gestalt. Jesus liefert diese Beweise als Lebendiger. Und Lukas schreibt, dass er 40 Tage, eben die 40 Tage zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt, ist er vielen Jüngern begegnet. Paulus führt es noch aus und sagt, es waren über 500 Anhänger. Und mit denen hat er geredet. Und er hat ihnen das Verständnis geöffnet für Gottes Wort, für das, was er gesagt hat. Das Beispiel von dir, Klaus, war sehr gut. Das Verständnis von dem, was er gesagt hat, zum Beispiel das Weizenkorn, das in die Erde geht, stirbt, damit Neues entstehen kann. Und das hat er ihnen das Verständnis geöffnet durch den Heiligen Geist, damit sie das verstehen konnten, dass es sein Tod war, dass er das Weizenkorn war, dass er der war, der für alle gestorben ist, damit alle Leben haben können. Jesus, der Lebendige, Es ist der erste Punkt, Jesus der lebendige Beweis. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, ist für mich Jesus Christus lebendig? Wenn ich so in meinem Alltag lebe, unterwegs bin, ist Jesus Christus für mich lebendig? Ist die Botschaft von Jesus Christus lebendig? Die Bibel ist vollständig, wir haben sie vor uns. Es ist quasi zu Ende, die Geschichte ist abgeschlossen, aber wir sind noch Teil dieser Geschichte, mittendrin. Und diese Botschaft, diese Worte, das soll nicht einfach so ein Buch sein, das zu Ende ist und darum kann man es im Regal stehen lassen und es verstaubt und alles ist gut. Nein, das ist gleichzeitig auch ein Anfang. Und es soll ein Anfang auslösen in mir, in uns, in allen Gläubigen über die ganze Erde. Interessant fand ich noch, dass Jesus selbst der Beweis war, das Kennzeichen. Und das finde ich ermutigend für mich. Ist für mich die Botschaft oder Jesus Christus lebendig? Vielfach wollen wir das anderen beweisen und irgendwie sagen, ja, das ist noch lebendig, das hat noch Kraft. Und man weiß dann oft nicht wie, es ist schwierig, wie soll man das machen? Das ist hauptsächlich ein Glauben, man sieht Jesus ja nicht. Wo ist er denn heute? Aber Jesus selber ist der Beweis, ist das Kennzeichen und liefert die Beweise, liefert die Kennzeichen. Man muss ihn nicht beweisen, ihn nicht quasi lebendig machen. Er ist lebendig. Ist Jesus Christus für dich lebendig? Heute Morgen, die nächste Woche, wo man immer ist, leben wir so, dass er wirklich lebendig ist und lebt. Ich merke, dass ich da noch viel lernen kann. Der zweite Punkt habe ich genannt, Ende mit Ausblick. Die Himmelfahrt, wie sie uns beschrieben wird, eben am Ende von Lukas 24 und auch in Apostelgeschichte, ihr dürft es gerne mal nachlesen, die letzten Kapitel von Lukas und das erste Kapitel der Apostelgeschichte, wo in Apostelgeschichte 1, 9 und 11 nochmal beschrieben wird, wie die Himmelfahrt vor sich ging. Und es ist sehr interessant, dass der Lukas dort gerade andere Dinge erwähnt, die er vorher erwähnt hat. Zuerst legt er so ein bisschen mehr den Fokus auf Jesus Christus und nachher mehr auf die Jünger. Und es ist sehr interessant, wie das bei den Jüngern ablief. Sie hatten eigentlich schon mal ein scheinbares Ende erlebt, nämlich mit der Kreuzigung, mit dem Tod von Jesus Christus. Damals dachten sie, jetzt ist fertig, zu Ende, alles erledigt. Doch der Unterschied jetzt bei der Himmelfahrt war, dass sie dieses Mal einen Ausblick hatten, einen Weitblick durch Jesus selbst. Der Lukas schreibt uns, dass er ihnen eben das Verständnis geöffnet hat, dass er ihnen gesagt hat, dass sie rückblickend verstanden haben, was geschehen ist mit dem Tod, mit der Auferstehung, dass sie aber auch verstanden haben, was jetzt kommt, dass der Heilige Geist auf sie kommt und dass sie dann, was sie machen sollen, dass sie Zeugen sein sollen, dass sie es erzählen sollen. Das war anders. Jesus hat ihnen das zwar vor der Kreuzigung auch gesagt, aber da hatten sie es nicht verstanden. Es war nicht ins Herzen gefallen, könnte man sagen. Und dieses Mal ist es anders. Sie haben diesen Ausblick, diesen Weitblick und wissen, es geht weiter. Und interessant ist ihre Reaktion, die ist ganz anders als nach der Kreuzigung. Sofort als Jesus gefangen genommen wurde, sind sie davongelaufen. Sie haben das weitergesucht, waren wahrscheinlich enttäuscht, traurig, haben sich verborgen, einzeln, jeder dorthin, wo er herkam, ursprünglich. Und dieses Mal ist es ganz anders. Erstens mal, sie gehen nicht fort, sie bleiben still, dort stehen, beschreibt uns Lukas. Und sie sehen in den Himmel, bleiben zusammen dort stehen. Und dann fangen sie an zu loben und Gott anzubeten, Jesus Christus anzubeten, für das, was sie eben gerade gesehen haben, was sie alles erleben durften, fangen sie an anzubeten. Weil sie verstanden haben, dass es jetzt nicht zu Ende ist, dass es weitergeht, dass es anfängt. Sie hatten diese Hoffnung, diesen Ausblick durch Jesus Christus selbst. Wahrscheinlich kam ihnen vielleicht auch ein Wort in den Sinn von Jesus, die er gesagt hat. Zum Beispiel eben das Versprechen, dass der Heilige Geist kommt, die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat, oder die Aufträge, dass sie hingehen sollen in Matthäus 28 und Markus 16. Und vielleicht so Worte wie, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deshalb haben sie auch sich zurückgezogen, dieses Mal aber zusammen und haben gewartet. Es steht, sie sind nach Jerusalem gegangen, im Tempel, haben sich aber auch in Versammlungen versammelt und haben gewartet, bis das eintrifft, was Jesus gesagt hat. Und dann haben sie losgelegt. Spannend ist, dass wir in dieser Verheißung leben. Wir haben den Heiligen Geist. Und wir haben diese beste Botschaft überhaupt. Wir haben diese Kraft, die uns hilft, alles zu tun, was Jesus aufgetragen hat. Nämlich bis an die Enden der Erde zu gehen und Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Wir leben da drin. Und das ist der Anfang, der jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, weil schon viel mehr zum Glauben gekommen sind. Aber die Liebe von Jesus will noch viel mehr gewinnen und viel mehr Menschen auch in unserem Umfeld. Ich denke da immer wieder an meine Familie, Verwandtschaft, wo noch niemand gläubig ist, also meine Kernfamilie schon, aber Verwandtschaft. Und genau dahin, wo ich stehe, möchte Jesus reinwirken und auch diesen Menschen Hoffnung geben, einen Ausblick über das hinaus, was momentan ist. Der letzte Punkt, den ich noch anschneiden möchte, ist darauf einzugehen, auf die wartenden Jünger. Wie gesagt, die Jünger, die haben sich zurückgezogen und die haben gewartet. Sie haben gewartet auf die Verheißung. In Apostelgeschichte 1, 4, 5 sieht man eben, sie haben zusammen gewartet, bis der Heilige Geist kommt und mit ihnen wirkt, bis sich das erfüllt, was Jesus zugesagt hat. Ich möchte die Frage stellen, sind wir eine wartende Gemeinde oder wartende Jünger, wartende Schüler von Jesus? Wir warten heute nicht mehr auf den Heiligen Geist, zum Glück nicht, sondern wir warten, dass Jesus wiederkommt auf den Wolken nach Apostelgeschichte 1,11. Dort steht es wunderschön beschrieben. Sind wir eine wartende Gemeinde? Ich erlebe es oft so in meinem Alltag, dass ich das vergesse. Gerade als Gemeindereferent denkt man dann, ja, der sollte das doch nicht vergessen, der setzt sich ja tagtäglich mit den Dingen auseinander. Aber da sind so viele Dinge, organisatorische Sachen, die man machen muss und hier noch anrufen und dort noch einen Besuch oder da noch eine Ausarbeitung und hier und was auch immer. Und ich erlebe es so, dass ich dann den Blick auf dieses Kommen von Jesus manchmal wie vernachlässige oder vergesse. Aber dabei ist das wunderschön für uns. Wir wollen erwartend sein, wartend sein. Und allzu oft erlebe ich dann persönlich in den Momenten, dass dann alles andere viel kleiner scheint und viel belangloser und eigentlich überhaupt nicht wichtig. Aber in unserem Alltag hetzen wir durch und denken, boah, das ist alles das Wichtigste der Welt, das muss jetzt alles sein, aber es ist überhaupt nicht wichtig. Sondern wartend sein und bis Jesus wiederkommt. Der Weitblick, dass Jesus kommt. Und das rückt die Dinge oft in ein anderes Verhältnis, in ein anderes Licht, wo wir ganz entspannt sein können in ihm, dass er alles im Griff hat, wie wir vorhin auch gehört haben, und dass er wiederkommt. Dass er auch die Dinge, die wir nicht verstehen, auflöst oder die Dinge, die ungerecht sind. Wir denken da gerade an unsere verfolgten Geschwister, dass er da Gerechtigkeit schafft und zur Rechenschaft zieht, wenn er wiederkommt. Er kommt oder ist bis jetzt noch nicht gekommen. Und das ist immer noch der Anfang, wo wir drin sind. Es ist noch nicht zu Ende. Und unser Auftrag ist, Jesus als den Lebendigen zu verkündigen. Dass er wirklich lebt in meinem Leben, in unserer Gemeinde, über unsere Gemeinde hinaus. Das Ende wird zum Anfang. Leben wir bildlich gesprochen, als wäre alles zu Ende? Oder leben wir wie Kinder, die sich richtig über eine Überraschung freuen? Leben wir so, dass, boah, das ist erst der Anfang, das Beste kommt noch. Ich wünsche euch, ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir leben können, als dass hier alles erst der Anfang ist und das Beste kommt noch. Und lasst uns sozusagen als wartende Anfänger leben. Wartend auf unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu Rechten des Vaters sitzt. Als lebendiger Gott, als Herr über alle Herren, als Herrscher über alle Herrscher, als Richter über alle Richter, als der Gerechte schlechthin. Ich danke dir, dass mit dir, mit deinem irdischen Dasein, nicht alles zu Ende war, sondern dass es erst angefangen hat. Und dass du bei diesem Anfang hier mitten dabei bist, weil es ist deine Gemeinde und du bist das Haupt und du bist der hier ist, obwohl wir ihn dich nicht sehen. Hilf uns immer wieder, das zu glauben, zu hoffen und überzeugt zu sein davon. Vater, ich wünsche mir so sehr mehr für mein Leben, dass ich so lebe, als wärst du viel mehr lebendig, als wärst du nicht wie zu Ende gekommen, sondern als hättest du erst gerade angefangen. Hilf mir dabei, hilf denen dabei, die auch diesen Wunsch haben in ihrem Leben, dass wir so leben, als wäre das erste Anfang und das Beste kommt noch. Danke, Vater, dass du weißt, dass wir oft wartende Anfänger sind und dass du uns da hilfst, zu warten und den Blick immer wieder auf das Wesentliche zu richten, nämlich auf dich, Jesus Christus, und nicht auf uns oder die Dinge, die uns belasten. Danke, Vater, dürfen wir da einander auch helfen, heute noch in der Gemeinschaft miteinander Austausch haben, miteinander reden und fragen, wie geht's dir, wo bist du dran? Und so einander ermutigen auf diesem Weg, bis du eines Tages wiederkommst. Vielen Dank, war Himmelfahrt nicht das Ende, sondern der Anfang. Amen.